Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 491 des Computer Club 2. Ich begrüße alle unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer und werde wahrscheinlich für jeden ein bisschen was dabei haben. Naja, vielleicht nicht ganz für jeden, aber für die meisten doch. Deswegen nicht lange vor oder darum herum reden, sondern einfach anfangen. Da habe ich es doch gewagt, von unserem Mordminister dieses unterstützte Projekt im Süden der Republik zu kritisieren, wo eine Infrastruktur aufgebaut werden soll für selbstfahrende Autos. Weil ich gesagt habe, das benutzt man nun als Vehikel auf der einen Seite für, naja, bevorzugte Anwendungen im Mobilfunk und Internet und auf der anderen Seite brauchen diese Autos laut Aussagen der Hersteller gar keine Infrastruktur wie LTE zum Beispiel, um autonom fahren zu können. So, und was passiert? Naja, eine ganze Menge Leute haben sich gemeldet und haben gesagt, naja, so kann man das nicht sagen. Also erstmal, die Aussage ist schon richtig, aber wir müssen auch über die normale Kommunikation des Fahrzeuges mit anderen Fahrzeugen hinaus in der Lage sein, um die Ecke zu sehen. Also, wenn da zum Beispiel Häuser im Weg stehen, auf der Autobahn, Entschuldigung, ich nehme es zurück, dann kann das Auto mit seinen normalen Sensoren nicht da durch oder da drum herum schauen. Und WLAN wird dann auch ein bisschen schwierig und so weiter. Also man hat versucht, diese Sache in irgendeiner Art zu erklären, dass es notwendig sei, über die normalen Kommunikationsmöglichkeiten, wobei normal heute noch in Anführungszeichen steht, dieser selbstfahrenden Autos hinaus auch noch andere Kommunikationswege zu haben. Soweit kann ich das auch nachvollziehen. Es kamen Argumente wie zum Beispiel, was ist denn, wenn hinter den zwei nächsten Kurven plötzlich ein Platzregen niedergeht? Mit riesen Wassermengen. Gut, kann ich alles auch verstehen. Also, selbstfahrende Autos brauchen erstmal keine Infrastruktur, weil sie so technisch intelligent gemacht werden sollen, dass sie sich selbst zurechtfinden können. Zweitens, die selbstfahrenden Autos sollen an bestimmten Stellen Infrastrukturunterstützung bekommen, und zwar durch so eine Art Sende- und Empfangsstationen, die an den Straßen, also hier in dem Fall an der Autobahn stehen, und darüber sollen sie mit anderen Fahrzeugen wie eine Art Relaisstelle kommunizieren können. Und nicht zuletzt, LTE ist für größere Entfernungen gedacht, wobei die Latenzzeiten sicherlich nicht für sicherheitsrelevante Aspekte eingesetzt werden können, denn die liegen heute noch so in der Größenordnung von 100 Millisekunden, wenn alles gut geht. 100 Millisekunden, das ist also 0,1 Sekunde, das ist schon relativ viel für die Kommunikation von Fahrzeugen untereinander, wenn daraus sicherheitsrelevante Aktionen abgeleitet werden sollen. Deswegen arbeitet man daran und jetzt kommt die Geschichte mit diesem privilegierten oder bevorzugten Internet für solche Anwendungen, denn auch in Stoßzeiten, auch wenn viele Leute gleichzeitig telefonieren, Daten übertragen und sonst was, müssen ja Kanäle frei sein, solange oder soweit es sich um Sicherheitsdatenübertragungen handelt, die also wirklich der Sicherheit des Einzelnen in den Fahrzeugen dient. So, und da muss man eine andere Infrastruktur aufbauen. Es soll also im Prinzip eine Parallelstruktur aufgebaut werden, die vollkommen unbeeinflusst von dem normalen Datenaufkommen ist. Und da sollen feste Bandbreiten verfügbar sein, auch wenn sehr viele Daten darüber kommuniziert werden. So, das hört sich natürlich schon wieder ganz anders an. Da geht es nicht um das ganz normale Internet, wie wir es kennen, was dann abgeschottet wird oder wo bevorzugt Daten übertragen werden, sondern hier geht es um eine andere Art, um eine andere Struktur, mit auf herkömmlicher Technik basierend, wohl, aber mit anderen Anforderungen und Aufgaben. Also insofern ist es sicherlich richtig, wenn man sagt, es wird eine Infrastruktur benötigt und demzufolge aufgebaut für diese Teststrecke. Aber das darf man nicht vermischen mit unseren ganz normalen Kommunikationswegen, die wir heute haben und gebrauchen, sowohl für Gespräche, das geht ja immer weiter zurück, wie auch für Datenübertragung. So, da gibt es eine ganze Menge Probleme, die noch zu lösen sind. Denn in diesen Fahrzeugen sollen ja auch konsumiert werden, nämlich Daten, Streaming, Musik, Videos und so weiter. Das heißt, jedes Auto wird im Grunde genommen ein Hotspot sein und für die Insassen, für ihre eigenen Geräte dann auch die entsprechenden Zugang zum Internet zur Verfügung stellen. Das muss aber getrennt werden von dieser Fahrzeugkommunikation untereinander oder zu irgendeinem Rechner. Wobei diese Fahrzeugkommunikation zum Teil gar nicht mehr irgendwo in irgendeine Zentrale, also wenn ihr zum Beispiel über das Netz D1 sprechen würden, würden die gar nicht alle erstmal nach Bonn laufen und dort sortiert und verwurstelt werden, wieder zurückgeschickt werden, sondern da versucht man andere, kürzere Wege zu finden für diese speziellen Daten. Und alles, was WLAN betrifft, Kommunikation von Fahrzeugen untereinander, quasi auf Sichtweite, viel weiter kriegen wir es ja nicht, das soll nach dem Standard 802.11p erfolgen. Das heißt auf 5,9 Gigahertz mit Übertragungsraten von bis zu 27 Megabit pro Sekunde. Aber wie gesagt, wenn da ein Haus auf der Autobahn steht, dann hilft WLAN nicht weiter. Aber die sollen natürlich auch in der Stadt fahren. Nur wenn es so ein bisschen ungeschickt, sagen wir mal, formuliert wird, dass die Teststrecke mit einer LTE-Infrastruktur ausgerüstet werden soll, damit da richtig getestet werden kann. Tut mir leid, Kinders, dann redet auch richtig. Dann sagt auch, worum es geht und nicht nur oberflächlich. Oder wisst es nicht besser? Ein Problem, das wurde von denen, die es wissen, lange totgeschwiegen. Von vielen konnte es nicht besprochen werden, weil sie es nicht wissen. Aber das drängt immer mehr in den Vordergrund. Mir ist es letztens wieder passiert. Ich habe einen alten Flachmann, also einen Tablet-Computer, warum auch immer das Ding so heißt, da serviert ja keiner damit, außer ich. Ich habe das schon gemacht. Aber diese Flachcomputer, naja, da gibt es so im Billigpreissegment einige, die kann man gar nicht updaten. Der Hersteller von solchen Billigpreisdingern, der macht das nicht. Denn der müsste ja nun von Google ein Android-System haben, was er dann anpasst auf seine Systeme, seine Rechner und müsste das seinen Kunden zur Verfügung stellen. Das kostet eigentlich so viel, dass ein Blickheimer überhaupt nicht leisten kann. So, und ich habe auch einige von diesen Dingern von Billigheimern und Co. Da sind ganz alte Android-Versionen drauf. Ja, warum ich das sage? Die ganze Welt lechzt nach Fehlerkorrekturen, nach Updates, nach Patches, um Sicherheitslücken schließen zu können. Bei solchen Sachen, die bleiben ewig bestehen. Einmal, ein Update ist vom Verkäufer gar nicht vorgesehen. Der Hersteller sitzt irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Den juckt das auch nicht. So, und das heißt also, wenn sich bei solchen alten Android-Versionen zum Beispiel Sicherheitslücken auftun, dann ist der Besitzer, Benutzer, Eigentümer dieses Tablet-PCs eigentlich der Gearschte. Der bekommt keine Hilfe. Er kann also entweder sagen, ich lebe mit dem Risiko, dass hier riesige Sicherheitslücken da sind und es gibt welche, es gibt Datenbanken im Internet, wo man die alle finden kann oder kaufen kann. Aber ein Update kann er im Prinzip nicht machen. Irgendwie umstellen auf ein anderes System ist meist auch nicht möglich, weil diese Teile alle in irgendeiner Art, dann sagen wir mal, individuell sind. Und es gibt nicht so riesige Anwenderzahlen, die sich da zusammentun könnten, um gemeinsam etwas entwickeln, basteln, erforschen, testen und so weiter. So, also, ergo, man sollte eigentlich immer, bevor man ein solches Teil anschafft, ein solches Teil kauft, fragen, wie sieht es mit dem Service aus? Wie sieht es mit dem Update aus? Kann ich hier sicherheitsrelevante Updates machen? Kann ich hier ein neues Android zum Beispiel draufspielen? Tja, das ist dabei. Aber nicht nur da ist ja eine Firmware drin, also das feste Betriebssystem, was da eigentlich dazugehört. In dem Fall, weil es unveränderlich ist, kann man es auch als Firmware bezeichnen, sondern in vielen anderen. Wenn ich mir überlege, was da bekannt geworden ist, bei Heizungen zum Beispiel, im Weiland, oder dass man einfach im Internet suchen und fragen kann nach IP-Adressen von irgendwelchen solchen Systemsteuerungen. Kirchenglocken zum Beispiel, das wurde ja nun wiederholt gezeigt, dass man die Steuerung hacken kann, weil sie am Internet hängt, und dass man dann die Kirchenglocken läuten lassen kann, wenn man gerade mal Lust hat, das Bedürfnis danach hat. Diese Sachen sind vielleicht störend, lustig, ärgerlich, aber noch nicht sicherheitsrelevant. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn man Solaranlagen hat, die gesteuert werden? Oder wie war das in Italien, glaube ich, bei einer Papierfabrik? Da wurden einfach die Türen geöffnet, sodass jeder rein konnte. Oder in Schweden oder Norwegen? Nee, Norwegen war es. Wurde eine Bioenergiezentrale gehackt. Auch hier wurden keine Updates gemacht. Es gab einfach keine. Es gab auch gar nicht die Möglichkeit dazu, dass man das Ding neu flashen konnte. Und so geht es weiter in Holland, in einem großen Fleischereibetrieb, in Schweden mit Gebäudebelüftungsanlagen, die wurden fremdgesteuert und so weiter und so weiter. Firmware ist das Stiefkind in der Datenverarbeitung und eine riesen Schwachstelle. Ich denke, ich befürchte und ich finde es schade, dass wir wahrscheinlich in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr davon hören werden, denn die Datenbanken im Internet, wo diese Zugänge quasi kostenlos angeboten werden, die zuzumachen, das schaffen die Leute auch nicht. So, heute, gestern eigentlich schon, ging es über das Internet, dass Microsoft massive Probleme hat mit Skype. Dieser Instant Messenger, der mittlerweile ja bei Microsoft gelandet ist, da kann man sich teilweise nicht einloggen oder eingeloggte Personen werden als nicht eingeloggt angezeigt, aber man kann sie nicht kontaktieren. Ist ja klar, wenn sie nicht eingeloggt sind und ähnliche Sachen. Was Microsoft gesagt hat, dass also der Webclient nicht betroffen ist davon und dass auch Systemnachrichten sofort zugestellt werden sollen. Ich habe aber wiederum gelesen, dass auch das nicht immer geklappt hat. Also, wir sehen, auch die ganz Großen kochen nur mit Wasser. Zu den ganz Großen gehört natürlich auf jeden Fall Apple. Und Apple hat jetzt am Wochenende mehrfach bestätigt und auch mehrere Pressemitteilungen herausgegeben, dass Xcode Ghost Infektionen tatsächlich vorhanden sind. Was ist das? Nun, es gibt laut einem chinesischen Fernsehsender etwa 350 infizierte Applikationen, die im Apple Online Laden vorhanden sind und die Apple wohl auch mittlerweile entfernt hat. Die sprechen zwar von weniger, liegt wohl daran, dass es natürlich auch chinesische Sachen gibt, die im Rest der Welt nicht so genutzt werden, denn da sind ja so Sachen dabei wie die Konkurrenz, die chinesische zu Uber und ähnliches, die bei uns gar nicht ladbar sind. Die Frage ist natürlich, was passiert jetzt hier? Apple redet das sehr, sehr klein und das finde ich irgendwo schade, dass man dem Benutzer da Sand in die Augen streut. Wenn man sagt, ja, Schäden entstehen gar keine und man macht das ja noch gar nicht und da tut sich ja überhaupt nichts Böses oder so etwas. Da sollte man keine große Angst haben und wir haben die entfernt. Aber eine Lösung für diese Millionen von infizierten oder mit infizierten Apps vorhandenen Telefonen, die bietet Apple noch nicht an. Gut, das dauert eine Zeit, die müssen ja auch arbeiten, um das machen zu können. Allerdings habe ich andere Mitteilungen bekommen, hier zum Beispiel aus Russland. Und da wird ganz klar gesagt, und ich glaube Palo Alto Networks hat es auch bestätigt, dass diese infizierten Applikationen durchaus andere Sachen machen können. Also auf meinem Telefon gespeicherte URLs öffnen, das heißt inklusive Aufruf dann von anderen Applikationen oder Nachladen von Applikationen. Die können also Passwörter auslesen, weil sie auch in die Zwischenablage hineingehen können und sie sogar verändern können, die Zwischenablage. Möglicherweise kommen da noch ganz andere Sachen dabei heraus, aber auch hier wieder, wahrscheinlich ist diese Software irgendwo aus dem Grunde heraus, vom Kern her, gar nicht dafür geeignet, so wie sie heute produziert wird, um uns wirklich Sicherheit zu geben. Wichtig ist immer die Anwendung, dass die erledigt und erschlagen wird. Die Sicherheit, die eigentlich an erster Stelle stehen sollte, der Schutz des Bürgers, der so einen Teil in Betrieb nimmt, egal was für eine Maschine, der kommt irgendwann hinterher. Erstmal wird die Anwendung bevorzugt und dann denkt man darüber nach, meist dann, wenn Sicherheitslücken auftreten, wie man die schließen kann. Ist eigentlich der verkehrte Weg, aber andersrum wäre es vielleicht auch blöd, wenn man ein Programm verteilt, eine App verteilt, die hundertprozentig sicher ist, wenn es das denn gäbe, aber die gar keine Aufgabe erledigen kann. Kein tiefgreifender Beitrag, aber nur noch mal daran erinnert, ich glaube 5 Jahre ist es her, da hat Wolfgang Back mal einen Beitrag gemacht über das Internet of Things und hat es sehr hervorgehoben und auch als Zukunftstechnologie dargestellt. Und er hat damals unglaublich viel Prügel bekommen, weil, was weiß ich was, die Leute, ich sag mal aus heutiger Sicht, die konnten sich das einfach nicht vorstellen. Mittlerweile haben wir Akkus, die sind dünn wie Papier. Wir haben Chips, die sind genauso dünn. Wir haben die Möglichkeit, diese Dinge auch mit gedruckten Solarzellen irgendwo zu versorgen. Die werden dann als kompletter Sensor irgendwo draufgepappt, als Diebstahlschutz, um die Waren zu verfolgen, um irgendwelche Daten mitzuliefern, also Herstellungsdatum, Haltbarkeitsdatum, Zieldatum, Zieladresse, Seriennummer und so weiter. Die Möglichkeiten, die sind nahezu unendlich. Und der Vorteil, den wir alle davon haben, ist genauso hoch. Allerdings die Kommunikation dieser Tags, dieser Aufkleber oder dieser kleinen Chips, die da irgendwo mit reingestopft werden in die Waren, untereinander und mit Lesegeräten, das gibt neue Herausforderungen. Ich habe mir das mal angesehen, wie das bei Bluetooth ist. Das ist nicht das Bluetooth, so wie wir es kennen, wie wir es benutzen, sondern die ist jetzt Bluetooth LE im Grunde genommen. Das sind 37 Kanäle, Datenkanäle, und die zu verwalten, schnell zu suchen, schnell zu finden. Jeder Scanner muss ja blitzschnell in der Lage sein, in Millisekunden zu erkennen, wo sendet wer, wer ist das, was will er, was kann er, was muss ich mit ihm tun, habe ich einen Auftrag für oder mit ihm irgendetwas zu tun. Das sind Herausforderungen, die wissen wir im Moment noch gar nicht, wie wir sie im Grunde genommen lösen können, erfüllen können. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Diese Bluetooth LE Technologie ist nur eine der Kommunikationswege, die solche Internet of Things, Elemente vielleicht zur Kommunikation verwenden. Ja, das ist eine Geschichte, die sehr interessant ist, die möglicherweise auch für unsere anderen Produkte, die wir haben, interessant ist von der Technologie her. Und so wie es aussieht, wird Zigbee und Ähnliches das Nachsehen haben gegenüber Bluetooth LE. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, suchen Sie im Internet einfach mal nach Bluetooth LE. Die Informationen, die dahinter stehen, sind sehr komplex, sehr interessant. Und die Möglichkeiten, die sich da auftun, ich denke, es könnte ein Durchbruch sein zu einer allumfassenden und weltweit kompatiblen Kommunikation mit Maschinen, Geräten, Waren, egal was es ist. Was hat Symantec denn da angestellt? Symantec hat einige Mitarbeiter entlassen. Warum? Ja, was haben die gemacht? Die haben Zertifikate, Google-Zertifikate, gefälscht. Und die sagen zwar, dass sie das nur zu Testzwecken gemacht haben, was auch immer sie damit testen wollten. Und dass sie die gar nicht rausgeben wollten, kann man auch verstehen, das wäre tödlich für eine Firma. Und man wollte eben irgendetwas versuchen, probieren oder sonst etwas. So, nun sind so ein paar ins Freie geraten. Die haben zwar nur eine Lebensdauer von 24 Stunden gehabt, ist also nichts Großartiges passiert und Google hat keinen Schaden genommen davon. Aber auf der anderen Seite, wenn man diese Tools jetzt mittlerweile entwickelt hat, dass man solche Zertifikate wie von Google zum Beispiel, natürlich auch von allen anderen, fälschen kann, das ist schon ein bisschen heftig. Und wie ist es aufgefallen? Naja, Chrome hat es letztendlich festgestellt. Das heißt, der Chrome-Browser hat erkannt, aufgrund irgendwelcher Mechanismen, die ihm eingepflanzt worden sind, dass hier gefälschte Zertifikate da sind. Also Funktion, dass Chrome auch hier irgendetwas überwacht, worüber gar nicht gesprochen worden ist. Naja, gut. Man kann solche Zertifikate einfach fälschen und bei Symantec wurde es gemacht, die Leute arbeiten nicht mehr da. Die haben also ihren Job verloren, aber das Wissen mitgenommen. Wie sagte letztens der Berliner zu mir, als ich auf der IFA war, und ich fragte, bist du mit der Bahn gekommen? Hat er gesagt, Ike Bani. Er meinte dann damit hinterher erklärend, er sei mit einem Fernbus gekommen. Er kam ja nicht aus der Ferne, er war 50 Kilometer weg oder sowas. Aber diese Fernbusse, das ist ja nur eine Geschichte, die der Bahn sehr wehtut. Die Bahn steht ja sowieso seit Jahren unter Druck mit allen möglichen Sachen. Und mittlerweile sind die Fernbusse ja doch eine Konkurrenz zur Bahn geworden. Und jetzt versucht die Bahn zum Beispiel damit zu reagieren, dass sie in den ICEs ab 2016 WLAN kostenlos anbieten will. Das heißt also, wenn ich mir mächtig viel Videos herunterladen will, dann fahre ich von Köln nach Bonn mit dem ICE und da kostet mich das nichts, außer der Fahrt. Man will das im Grunde genommen über den Fahrkartenpreis gleich mit abgedeckt haben. Das muss man also nicht extra bezahlen, sonst wäre es ja auch nicht kostenlos. Und die Hotspots, die in den Zügen sind, die sollen einfach für jeden offen sein, der im Zug ist. Es werden also neue Repeater eingesetzt, die auch das Wageninnere vollständig abdecken. Auch für Telefonie, denn da habe ich massiv Probleme auf so einer Fahrt, da fällt dann 25 Mal, bricht das Gespräch ab, das ist schon ekelhaft eigentlich. Und das ist also für die erste Klasse gedacht, die in der zweiten Klasse, die müssen allerdings extra dafür bezahlen. Gut, Eine Geschichte der Bahn, das müssen Sie selbst wissen, wie Sie das machen, ob das dann Sinn macht und Sinn bringt. Aber diese Bordtechnologie, da sollen dann auch irgendwelche Infotainment, Entertainment-Geschichten mit angeboten werden. Und damit will man erstmal 120 von diesen ganz neuen Doppelstock-ICE-Zügen ausrüsten. Und die sollen ja, ich glaube, bis 2030 komplett alle anderen Waggons ersetzen. Also, WLAN im ICE. Ab dem nächsten Jahr kostenlos in der ersten Klasse. Die zweiten, ne, die müssen immer noch zahlen. Weil wir gerade bei WLAN sind, neue Untersuchungen haben herausgebracht, dass die öffentlichen Hotspots ein riesiges Einfallstor sind für Hacker. Die Sicherheitslücken von diesen offenen WLANs, die sind einfach nur erschreckend. Avast Software haben ein Experiment gemacht, so ein WLAN-Hack mit den offenen Hotspots. Und das haben sie in verschiedenen Städten, in USA, Europa und auch in Asien gemacht. Und haben dann mal geguckt im 2,4 Gigahertz Frequenzbereich, wie man da hineinkommt, wie man von da aus auf andere Rechner, die eingeloggt sind, kommen kann, wie man überwachen kann, welche Suchbegriffe da aktuell sind, Videos geladen werden. Man konnte an die E-Mails von Nutzern heran, konnte einfach das gesamte Verhalten, wo welche Seiten wurden aufgerufen, ansehen und auch Passwörter mitschreiben. Das heißt, in Asien soll es wohl am schlimmsten gewesen sein, dass man da im Grunde genommen alles ohne großen Aufwand machen konnte. Aber auch bei uns gibt es viele ungeschützte HTTP-Webseiten. Wenn man die ansurft, kann man dann über diese offenen WLAN-Hotspots durchaus Daten mitlesen, die nicht für mich gedacht sind. Hatte ich doch berichtet über diesen virtuellen Arzt, der da im Internet ist. Ja, virtuell ist er nicht, sondern nur, es ist ein richtiger, mit dem ich dann irgendeine Verbindung aufbaue, aber ich muss nicht mehr zu ihm in die Praxis. Und ja, sowas stößt eigentlich immer so ein bisschen auf Zweifel. Werde ich dann auch richtig behandelt und so weiter und so weiter. Aber wir werden es nicht umgehen können. Es wird auf uns zukommen. Roboter selbst werden ja auch immer stärker eingebunden in den medizinischen Bereich. Zum Beispiel ist jetzt ein neuer Roboter vorgestellt worden. Und zwar ist das ein Projekt, welches vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, mitgetragen wird und unterstützt wird. Das sind drei große Greifer. Das sieht aus wie ein bisschen elegante Roboterarme aus der Industrie, nur sie sind nicht so massiv, nicht so Klotzdinger. Und weiß und sehen eigentlich schön aus, aber der hat eben drei Arme. So, und der eigentliche Arzt, der diese Operation macht und überwacht, der sitzt mit einer 3D-Brille da. Der dritte Roboterarm ist nämlich nur zum Steuern der Kamera, damit er gucken kann, was da eigentlich passiert. Und die beiden anderen sollen dann operieren. Der Patient wird festgeschnallt, dann wird der Körper gescannt, dann wird festgelegt, wann, wo, wie, was gemacht werden soll. Dann fängt dieser Roboter tatsächlich unter Überwachung des Arztes, des Chirurgen, der da direkt daneben oder in der Nähe sitzt oder auch weiter weg sein kann, an den Menschen da aufzuschneiden. Der große Vorteil soll sein, dass die Präzision wesentlich höher ist, als wenn das ein Mensch macht, der da irgendwie wackelt, nicht ganz sicher steht und was weiß ich nicht alles. Dass man wirklich minimalinvasive Operationen durchführen kann, da wo bisher der ganze Brustkorb aufgeschnitten werden musste, reicht jetzt ein kleines Löchlein, um da sehr fein und sehr sauber arbeiten zu können. Das ist also schon ein Fortschritt sicherlich. Ob wir den emotional verkraften, diesen Fortschritt, dass wir genau wissen, gleich fuchtelt ein Roboter an und in mir herum, auch wenn ein Arzt dahinter steht, das ist wahrscheinlich das größte Problem dabei. Denn die haben mittlerweile so viele Handhabungen im Grunde genommen gespeichert, die von richtigen Ärzten eingegeben, überprüft wurden. Das ist also eine Geschichte, die eigentlich besser ist. Präziser, genauer, keine Müdigkeit, der springt nicht von einem Bein aufs andere, weil er plötzlich pinkeln muss oder irgendetwas. Nein, ermüdungsfrei, immer präzise, kleine, saubere Operationen sind ja eigentlich wirklich zu wünschen. Nur will ich einen Roboter haben, der mich aufschneidet? Na, ich denke nochmal darüber nach. Ja, dann müssen wir zum Abschied nochmal winken. Microsoft Zune ist vorbei. Dieser Versuch, der eigentlich gar nicht bei uns in Deutschland angekommen ist oder auch nicht in Europa, ein Hardware- und MP3-Player-Konzept, um Online-Musik wiedergeben zu können, also Konkurrenz quasi zu iTunes von Apple, die ist wohl gescheitert. Und das Problem, das eine Problem war, dass die DRM-Rechte sehr stringent gehandhabt wurden. Aber die andere Seite ist, man hat bei der Vermarktung, glaube ich, auch sehr, sehr viele Fehler gemacht. So, was überhaupt nicht schön ist, wie gesagt, nicht für uns, aber für die US-Amerikaner, das ist, dass die ganzen Lizenzen, die gekauft wurden und die notwendig sind, damit man auch die Hardware betreiben kann und die Sachen laden kann aus dem Internet, jo, die sind weg, die sind wertlos. Das heißt, da gibt es also keine Möglichkeit mehr, sich neue anzuschaffen. Der Dienst wird ja eingestellt. Und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, die alten Lizenzen, die man gekauft hat, für die man Geld bezahlt hat, um sich Musikstücke laden zu können, um die weiter benutzen zu können. Also, wahrscheinlich schon nächsten Monat im November soll der Dienst eingestellt werden. Genaues Datum habe ich nicht gefunden, nur widersprüchliche Daten. Aber man muss abwarten, ob sich der eigentlich Verantwortliche dafür nicht doch noch erweichen lässt, dass die gekauften Lizenzen weiter benutzt werden dürfen und weiter gültig bleiben. Ihre Lizenz zum Hören des Computer Club 2 Audiocast bleibt natürlich bestehen und bleibt auch weiter gültig, bis auf Weiteres. Wann Weiteres ist, das wird sich irgendwann ergeben. Also die nächsten 5 Jahre, denke ich, kann man so einigermaßen überschauen. Und wenn ich nicht abberufen werden sollte, frühzeitig, weil ich überhaupt nicht vorhabe, dann machen wir das weiter. Hören wir uns weiter. Ich werde Sie weiter jeden Montagabend beglücken, erfreuen, verärgern, beschimpfen oder einfach nur unterhalten. Und das genauso heute wie auch nächste Woche wieder. Schauen Sie in den Shop hinein, tun den Daumen nach oben, sagen immer ein Bild übrig behalten und bis bald und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.